ADAC hat relativ viele Apps. Ich glaube, im Store sind vom ADAC knapp 12 Apps verfügbar. Und diese Apps sollen natürlich irgendwo eine gleiche Qualität haben, was den Code betrifft. Die sollen idealerweise auch ein gewisses Look and Feel auch des ADAC übertragen. Und hinzu kommt, dass eben bestimmte Module auch immer wieder verwendet werden sollen. Wir hatten aus dem erweiterten Farbspektrum einen Blauton, auf dem weiße Schrift platziert ist, und der Blauton war nicht kräftig genug, sodass der Kontrast nicht stark genug wiederum gewesen ist. Und da war dann wiederum das extrem hilfreich, auch mit den Kollegen aus dem Brandmanagement zu sprechen, weil letztendlich sich dann ja das Brandmanagement entschieden hat, dann auch die Farbe beispielsweise anzupassen. Wir versuchen, und ich sehe das auch als eine Möglichkeit, gerade Anwendungen, die vielleicht schon älter sind, die in die Jahre gekommen sind, barrierefrei, aber dann auch designsystemkonform zu gestalten an, weil jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Bis Juni nächsten Jahres sollten ja dann die Anwendungen barrierefrei sein.
Hallo liebe Mitstreiter für eine schönere digitale Zukunft, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. In dieser Folge bekommt ihr Insights über den Wandel des ADAC vom analogen Pannenhelfer zum digitalen Rundum-Sorglos-Anbieter mit herausragender Customer- und User-Experience. Wie das funktioniert hat und wie es der ADAC schafft, so eine hohe UX-Qualität zu bieten, das erfahrt ihr im Gespräch mit Bernd Angermann. Er ist Head of Digital Products und User Experience bei ADAC und spricht mit uns über Designsysteme, das Zusammenspiel von Brand und UX, warum seine Apps so herausragende Bewertungen haben und wie das Ganze auch noch barrierefrei funktioniert. Viel Spaß bei der Folge, los geht's! Hallo Bernd, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Felix, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Bernd, der Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, es ist Anfang Juli, die großen Sommerferien stehen vor der Tür. Wahrscheinlich Primetime für den ADAC. Welche digitalen Produkte werden denn meinen nächsten Superstau, in dem ich mich dann auf dem Weg nach Italien befinde, erträglicher machen?
Naja, wenn du in Urlaub fährst, gibt es verschiedene Anwendungen, die wir dir anbieten können. Zum einen ist es beispielsweise die Pannenhilfe-App, auch wenn ich hoffe, dass du nicht irgendwo an der Seite stehst und Hilfe benötigst. Es ist trotzdem eine App, die unseren Nutzerinnen und Nutzern helfen kann. Warum? Zum einen, weil wir durch die GPS-Übermittlung, falls der Nutzer das auch zulässt, auch sehen können, wo der Nutzer tatsächlich steht. Das kann man sich vorstellen, gerade wenn du unterwegs bist, ist es mitunter ja nicht leicht, immer selbst zu wissen, wo man gerade ist und das dann zu beschreiben. Das heißt, das ist schon mal ein guter Mehrwert, den du hast. Zum anderen ist es auch so, dass du, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Pannenhilfefall hattest, dann steht man dort und hofft, ja, hoffentlich kommt jetzt die Pannenhilfefahrerin oder der Pannenhilfefahrer, und die Pannenhilfe-App bietet dir da auch ein Stück weit die Möglichkeit zu sehen, wo sich der Pannenhilfefahrer gerade befindet, ähnlich wie du es von Lieferando oder anderen Apps kennst. Das ist quasi eine App, die ich dir ans Herz legen kann. Eine andere App ist die Medical App. Das heißt, wenn du gerade im Urlaub bist, kann ja sein, dass du auch in irgendwie ein fremdsprachiges Land fährst, wo du ja die Sprache nicht zu 100% beherrschst. Und es kann sein, dass du dort ja einen medizinischen Fall hast oder eine Verletzung hast, nicht weißt, ob du ins Krankenhaus musst oder nicht. Wenn es gefährlich wäre, würdest du mit Sicherheit ja auch Notruf rufen, aber wenn du sagst, naja, das tut ein bisschen weh, dann kann dir die Medical App da Abhilfe schaffen. Du kannst dort telefonisch bzw. per Telemedizin Termine vereinbaren mit einem deutschsprachigen Arzt oder einer deutschsprachigen Ärztin. Hilft dir also auch in dem Fall. Und vielleicht noch eine letzte App, die ich dir ans Herz legen kann, ist die Drive-App, das ADAC. Die hilft dir zum einen die Route zu finden. Klar, da gibt es auch Google und andere Anbieter. Was dort aber auch ganz cool ist meines Erachtens und was ich auch immer mal wieder zum Einsatz nutze, ist die Spritpreise-Funktion. Sprich, wo finde ich die günstigste Tankstelle in meinem Umkreis?
Das sind auf jeden Fall drei Apps, die ich das nächste Mal mir auf mein Handy runterladen werde, weil wenn ich im Superstau stehe und mir ist das schon passiert, dass mir dann der Kühler hochgeht und alles raucht, da kriege ich auf jeden Fall Kammerflimmern, da brauche ich dann die Medical App und die Spritpreise machen es dann auch nicht besser, den Puls auf jeden Fall. Werde ich mir zu Herzen nehmen. Bernd, du bist ja Head of Digital Products und User Experience beim ADAC. Kannst du ein bisschen was erzählen über deine Hauptverantwortlichkeiten und wie sieht so ein typischer Tag für dich aus?
Gerne. Also genau, ich leite den Bereich Digital Products und User Experience im ADAC. Was heißt das? Zum einen bin ich gemeinsam mit meinem Team für das digitale Produktmanagement der ADAC.de und das ADAC App Course verantwortlich. Und zum anderen unterstütze ich mit meinem Team alle Fachbereiche innerhalb des ADACs bei allen Fragen rund um das Thema User Experience. Vielleicht zum ADAC App Core, weil das nicht so ein Begriff ist, der wahrscheinlich jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin etwas sagt. Der ADAC App Core ist eine technische Basis für unsere neueren Apps, die es letztendlich ermöglicht, eine gute Codequalität sicherzustellen. Und gleichzeitig kann man sich vorstellen, wir hatten jetzt gerade drei Apps erwähnt und bei allen drei Apps ist es mitunter sinnvoll, beispielsweise ein Kartenmodul zu integrieren. Und damit wir nicht drei Kartenmodule entwickeln müssen, entwickeln wir ein Kartenmodul für den App Core und distribuieren das letztendlich dann in die Apps, die das auch einsetzen wollen.
Okay, zu dem Thema kommen wir sicherlich später nochmal, wenn bei unserem großen UX-Abschnitt, da kann ich mir auch vorstellen, dass Designsysteme eine große Rolle spielen, weil gerade wenn du sagst, ihr habt mehrere Apps, die sollen sich ja auch alle nach ADAC anfühlen. Bevor wir dazu kommen, aber vielleicht noch ein bisschen was zu deiner Geschichte. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, haben damals zusammengearbeitet, als du noch bei Interhyp beschäftigt warst. Kannst du vielleicht kurz was zu deinem Werdegang erzählen? Wie bist du Head of Digital Products and User Experience beim ADAC geworden und was waren vielleicht so Schlüsselmomente in deiner Karriere, an denen sich andere Menschen orientieren können, die einen ähnlichen Werdegang wie du einschlagen wollen?
Ja, genau, wir kennen uns, seitdem ich bei Interhyp arbeite. Das ist eine lange Zeit mittlerweile her. Tatsächlich habe ich dort ursprünglich nach meinem Studium im Online-Marketing begonnen. Und das Unternehmen ist sehr, sehr stark gewachsen. Das heißt, ich hatte in der Zeit auch gute Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, bin dann irgendwann nach dem Thema Online-Marketing stärker zum Thema Website gekommen, habe dann dort erstmal ein kleines Website-Team aufgebaut, mich zunehmend mit den Themen Conversion-Optimierung und User-Experience auch beschäftigt und irgendwann wurde dann innerhalb von Interhyp auf agile Methoden, wenn man so will, umgestellt und in dem Zuge hatte ich dann die Möglichkeit, auch ein User-Experience-Team von Grund auf aufzubauen. Und tatsächlich war es dann nach einigen Jahren, ich war über 13 Jahre bei Interhyp, auch so, dass ich eine neue Herausforderung gesucht habe. Und beim ADAC war dann die Möglichkeit, tatsächlich nochmal das Feld, für das man verantwortlich ist, etwas zu erweitern. Während man bei Interhyp sich mit dem Thema Baufinanzierung beschäftigt, gibt es beim ADAC eine unendliche Fülle an Produkten, mit denen man sich beschäftigen kann und das hat mich sehr gereizt.
Wie kann ich mir das vorstellen? ADAC ist ja auch ein sehr etabliertes Unternehmen schon. Bist du dann da reingekommen und musstest erstmal UX-seitig, also was Prozesse oder wie das Unternehmen digital aufgestellt ist, hast du da eine grüne Wiese vorgefunden oder musstest du Altlasten aufräumen? Wie hat sich das dann für dich dargestellt, als du da losgelegt hast?
Nee, das Thema User Experience war schon zumindest in Teilen etabliert. Das heißt, man konnte da ganz gut drauf aufsetzen und natürlich ist es ein Ziel, das weiter noch ins Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Schaffen wir auch ganz gut. Beispielsweise, wenn ich jetzt auf Usability-Tests schaue, die haben natürlich davor auch schon stattgefunden, aber da schauen wir auch, wenn wir mehr Produkte entwickeln, dass mehr Tests stattfinden und da zeigt die Kurve auf jeden Fall nach oben.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Das Thema will ich jetzt vorziehen. Weil wir immer den Eindruck haben, das Thema UX hat nicht in allen Unternehmen schon den Stellenwert, den es eigentlich verdient. Wie ist es beim ADAC? Du sagst, es hatte schon einen gewissen Stellenwert und du bist, siehst es auch als deinen Auftrag an, UX noch mehr, also UX-Evangelist auch im Unternehmen zu sein. Was hast du da für Tipps und Tricks auch für unsere Mitstreiter im Bereich UX, wie wir dafür sorgen können, dass UX die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient?
Gut, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, hilft es natürlich, wenn man positive Ergebnisse hat, die man berichten kann, die man dann über verschiedene Kommunikationsformate im Unternehmen teilt. Ansonsten, was mir persönlich auch immer geholfen hat, ist das Thema erlebbar zu machen. Was heißt das? Es finden viele Usability-Tests statt und oftmals ist es so, dass dann zumindest in der Vergangenheit vielleicht nur der Product Owner und ein User Experience Designer an einem Usability Lab teilgenommen haben und da bewusst auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Management einzuladen, damit die Manager auch sehen, welche Probleme teilweise unsere Nutzerinnen und Nutzer mit den digitalen Anwendungen haben, hilft extrem. Und was ein weiterer Aspekt ist, ist das Thema Wissensaufbau und Wissenstransfer. Und das ist ein Thema, was mich aktuell auch sehr stark beschäftigt, weil wir innerhalb des ADAC ein Programm aufgesetzt haben, das heißt Digital Campus. Im Rahmen des Digital Campus werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema Digitalisierung qualifiziert. Also alle erhalten eine Basisqualifizierung. Das machen wir über die Plattform Masterplan, die ja schon einige sehr gute Videos zur Verfügung stellen. Die haben wir aber auch angereichert durch eigene Videos, durch eigene Experten hier im Haus. Und zudem bieten wir aber auch Vertiefungsangebote an. Und wir haben beispielsweise erst dieses Jahr eine kleine Konferenz im Haus gemacht mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, haben dort auch Speaker eingeladen, wie beispielsweise den André Morris oder die Erin Weigel, die ja früher bei Booking.com gearbeitet hat, um dort ein Stück weit auch Inspiration mitzugeben, auch Praxisbeispiele von anderen Unternehmen zu hören, die ein Stück weit dann die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen auch wirklich motivieren soll, da an dem Thema auch gemeinsam weiterzuarbeiten. Und neben diesem eher breiten Angebot, was wir haben, ist es auch so, dass wir Vertiefungsangebote gemacht haben, die auch gut angenommen wurden, beispielsweise für die Kolleginnen oder Kollegen, die tagtäglich mit digitalen Produkten oder an digitalen Produkten arbeiten, aber noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich User Experience haben, haben wir eine Basisschulung, wenn man so will, angeboten, um die Kolleginnen und Kollegen dann aber auch darauf vorzubereiten, beispielsweise eine Zertifizierung zu erlangen, zum Beispiel zum Certified Professional for Usability und User Experience von der German UPA. Das sind so Angebote, die wir gemacht haben und die auch gut angenommen wurden und dem Thema User Experience auch mehr Aufmerksamkeit dann geben.
Perfekt. Jetzt ist ja das Thema User Experience Design, da hinten dann raus auch die Softwareentwicklung, trägt ja alles zur Digitalisierung auch sehr stark bei eines Unternehmens. Kannst du uns vielleicht nochmal, können wir nochmal kurz rauszoomen und kannst du uns ein, zwei Sätze dazu sagen, wie der ADAC generell digital aufgestellt ist, wie Digitalisierung in eurer Unternehmensstrategie eine Rolle spielt und wie vielleicht auch die digitale Transformation Geschäftsprozesse beeinflusst hat, zumindest welche, wo du dann auch mit UX involviert bist.
Also das Thema Digitalisierung spielt im ADAC generell, das kann man schon anhand dieses Programms Digital Campus sehen, natürlich eine große Rolle. Jeder Bereich oder jedes Ressort für sich schaut natürlich auch, wo gibt es Prozesse, die digitalisiert werden sollten, wo wir effizienter werden können, wo wir aber auch den Nutzern Vorteile bieten können. Ein Beispiel ist die Online-Schadenmeldung. Man kann sich das so vorstellen, dass man, wenn man noch vor einigen Jahren eine Reiserücktrittversicherung abgeschlossen hat oder eine Auslandsreisekrankenversicherung hatte und dann ja einen Vorfall hatte, einen Schaden hatte, wenn man so will, den man melden wollte, musste man das in der Vergangenheit noch per PDF machen. Und diese Prozesse wurden auch digitalisiert, werden auch extrem gut angenommen und wir bekommen da sehr, sehr positives Feedback. Das ist nur ein Beispiel. wie das Thema Digitalisierung natürlich auch unterschiedlichste Bereiche betrifft. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich manche Bereiche stärker von der Digitalisierung betroffen sind oder sich dort intensiver mit beschäftigen als andere.
Klar. Was sind denn aktuelle spannende Projekte, an denen du arbeitest? Du hattest ja schon von erfolgreichen Projekten und Produkten eingangs erzählt. An was arbeitest du? Also natürlich, wenn du das mit uns schon teilen kannst, ja, was sind denn so spannende Themen, an denen ihr gerade in Bezug auf Digitalisierung von zum Beispiel so Antragsstrecken oder was auch immer arbeitet?
Also da arbeite ich jetzt tatsächlich weniger direkt in den Projekten mit. Die Projekte, die mich tatsächlich jetzt aktuell am meisten beschäftigen, ist neben dem Digital Campus, den ich gerade ja schon erwähnt hatte, das Thema Barrierefreiheit, weil nächstes Jahr das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ja in Kraft tritt. Und dementsprechend haben wir da einiges noch vor der Brust. Wir haben zwar da schon relativ früh angefangen, damit uns damit zu beschäftigen, aber das Thema ist eins, was mich aktuell sehr beschäftigt.
Genau da würde ich auch gerne eintauchen, dass wir ein bisschen tiefer gehen in die konkrete Produktentwicklung und das Team, deine Teams. Vielleicht fangen wir mal einfach an, indem du uns einen kurzen Überblick gibst über die tatsächlichen Teams oder das Team. Wie viele Leute arbeiten? An welchen Projekten gibt es da eine gewisse Aufteilung? Gibt es irgendwie 3, 4, 5 Accessibility-Teams, die sich an den einzelnen Produkten andocken? Also gib uns da einfach mal so einen kleinen Org-Chart-Einblick, wie ihr aufgestellt seid.
Also ich selbst arbeite im Ressort Digital Strategy und Operations. Das sind knapp 50 Personen, Datenspezialisten, Innovation Manager, aber eben auch das Team oder der Bereich, für den ich verantwortlich bin, Digital Products and User Experience. Und das letztendlich besteht aus Spezialisten für das Produktmanagement. Das sind 4 Leute und der Rest sind User Experience Spezialisten, sowohl Designer als auch Researcher, die letztendlich dann alle Fachbereiche im ADAC unterstützen. Und wir schaffen das schon natürlich mit eigenen Kapazitäten mitunter, aber aufgrund der Vielzahl an Projekten haben wir auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen von externen Partnern, die dort dann in den Projekten unterstützen.
Kannst du da vielleicht auch einen kleinen Schwenk geben von den Jahren davor? Erster Tag, du kommst beim ADAC an. Wie hat sich das seit den Jahren jetzt geändert? Wie war vorher das Bild vom ADAC und den Digitalabteilungen und den Aufstellungen und den Teams und jetzt? Vielleicht auch vom Mindset oder irgendwelche, keine Ahnung, was ist dir aufgefallen? Ja?
Tatsächlich muss ich sagen, dass das Mindset davor schon, oder als ich angefangen habe, mich schon überrascht hat, weil ich dachte, dass es vielleicht etwas irgendwie, ja, nicht so agil ist vom Mindset oder man eher Sachen versucht zu bewahren. Und natürlich trifft man in großen Unternehmen auch auf Kolleginnen oder Kollegen, auf die das zutrifft. Aber in der Masse, muss ich sagen, bin ich extrem positiv überrascht gewesen, auch von dem Mindset der Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind an neuen Themen, die lernen wollen, die auch Wissen teilen. Und von daher gesehen hat sich, was das betrifft, gar nicht so wahnsinnig viel geändert, dass das Thema Digitalisierung gerade natürlich durch das Thema künstliche Intelligenz jetzt nochmal einen stärkeren Fokus bekommt, ist, glaube ich, aber auch klar. Ja.
Die ADAC-Pannenhilfe-App hat 4,9 Sterne. Tatsächlich, ich kenne wenige Apps, die auch bei der Masse an Bewertungen mit 30.000 im App Store 4,9 Sterne hat, was natürlich schon sehr, sehr gut ist tatsächlich. Also überdurchschnittlich, also herausragend, muss man tatsächlich sagen. Ich habe selbst mal geschaut, wie das Rating sich über die Jahre entwickelt hat. Ich habe es aber nicht gefunden. Das heißt, es war wahrscheinlich auch vor 3, 4 Jahren schon sehr, sehr gut wahrscheinlich. Oder auch nicht, kannst du vielleicht auch kurz was sagen? Und was macht man denn am Ende des Tages, wenn man so weit oben ist und das Rating auch so gut ist? Was müsst ihr machen, dass die Apps oder die App auch weiterhin da oben bleibt? Und du hast schon kurz einen Schwenk gegeben bezüglich Testings etc., aber da steckt sicherlich mehr dahinter.
Ja, also bei der Pannenhilfe-App ist es in der Tat so, dass die schon generell positive Bewertungen auch in der Vergangenheit hatte. Allerdings haben die Kolleginnen und Kollegen auch verstärkt um Feedback gefragt. Und die App aus meiner Sicht, also ich habe sie ähnlich wie Felix, also hatte ich auch mal einen Pannenfall und habe dann tatsächlich auch die App genutzt und bin auch sehr happy damit gewesen, auch wenn ich da jetzt nicht direkt in der Konzeption oder Entwicklung beteiligt gewesen bin, finde ich die App sehr, sehr gelungen. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, spielt aus meiner Sicht da das Thema Brand Experience mit rein. Also ist ja auch euer Thema ein Stück weit, oder Felix zumindest, nach dem Buch User Experience Identity. Kann man sich ja vorstellen, wenn man eine Panne hat und Hilfe braucht, dann bietet eine App, die gut zu bedienen ist, die ein Stück weit dann auch eine Sicherheit gibt, wann kommt der Pannenhilfefahrer oder die Pannenhilfefahrerin, gibt einem Sicherheit. Aber das Erlebnis selber, wenn man dann, also wenn jemand da war, der einem geholfen hat, lässt natürlich dann die komplette Experience positiv bewerten, wenn man so will. Und das spielt da mit Sicherheit auch mit rein, dass letztendlich den Nutzerinnen und Nutzern, die dort die App genutzt haben, dann auch am Ende geholfen wurde.
Da muss ich natürlich einsteigen. Erstmal vielen Dank für das indirekte Product Placement. Ich habe nicht darum gebeten, kurzer Disclaimer. Mir fällt da nur kurz eine Frage ein. Eine sehr gute Brand Experience ist ja auch, wenn sich digital und analog sehr gut ergänzen. Ja? Also ich habe ganz ehrlich, ich hatte schon ein paar Fälle auch mit meinem Auto und die ADAC-Pannenhelfer und Helferinnen, mit denen ich zu tun hatte, das war immer eine super Experience, auch vom Corporate Behavior, sage ich mal, her. Wie schafft ihr das, dass im Prinzip jetzt ihr augenscheinlich eine herausragende digitale Experience habt mit der Pannenhilfe-App und dann eben dann auch noch das Erlebnis mit den Mitarbeitenden vom ADAC, zumindest für mich jetzt, Stichprobe, immer sehr gut war. Also ich habe total positives Bild des ADAC bei mir im Unterbewusstsein abgespeichert, weil bisher jeder Touchpoint auf meiner Customer Journey positiv war, mit einem erstmal ja auch negativen Erlebnis, ja, mit einer Panne oder meine Batterie war alle oder mein Kühler hat geraucht. Habt ihr da Strategien, dass ihr quasi von einer Customer Experience aus gesehen, Customer Journey, dann euch auch jeden Touchpoint anguckt und dann auch vielleicht die Mitarbeitenden draußen im Feld, gibt es da Corporate Behavior Guidelines oder habt ihr einfach so gutes Recruiting oder ist meine Stichprobe, verfälscht ihr das Bild?
Also nach den Bewertungen zu urteilen, verfälscht sie nicht und natürlich werden die Kollegen extrem gut geschult und durchlaufen ja auch einen gewissen Auswahlprozess. Allerdings ist es schon so, dass wir ja in den Bereichen natürlich schon die jeweiligen Touchpoints anschauen und natürlich gibt es da auch in dem einen oder anderen Bereich auch Optimierungspotenzial, gerade was den Einsatz von Methoden wie Customer Journey Mapping betrifft. Das ist noch nicht überall jetzt im ADAC verbreitet, aber ja, bei den Themen jetzt wie beispielsweise im Pannenhilfefall ist es schon so, dass die Kollegen da sehr, sehr gut zusammenarbeiten und das im Blick haben. Und das ist auch ein Vorteil letztendlich der Organisation des ADAC, das ist dezentral letztendlich aufgestellt. Also sprich, die App, die wird nicht irgendwie in einer zentralen Abteilung arbeitet, sondern letztendlich ist das ein großes Ressort, das sich darum kümmert.
Ich muss sagen, mir ist das hier viel zu positiv. Deswegen muss ich hier einen kleinen Schwenk jetzt mal zu den Herausforderungen und Challenges machen und da musst du jetzt einfach auch mal ein bisschen die Hüllen fallen lassen, um uns einfach dann auch wirklich so, okay, was sind so die Daily Challenges, was war auch vielleicht auch mal eine Phase, wo der ADAC auch wirklich mit einer App oder mit einem Launch einer neuen App, die Medical App ist wahrscheinlich auch später erst gekommen, hatte man sich da vielleicht das Positive vorgestellt, dann gab es doch irgendwie technische Schwierigkeiten. Also erzähl mal so ein bisschen aus der Produktentwicklung raus, die klassische Berg- und Talfahrt der Produktentwicklung.
Ja, also gibt es natürlich auch Beispiele. Wir haben Apps auch schon gelauncht, getestet und wieder eingestellt, weil wir gesehen haben, dass sie nicht erfolgreich ankommen oder angenommen werden. Bei der Medical App ist es aus meiner Sicht auch da eher ein positives Beispiel, muss ich tatsächlich sagen, weil wir mit Nutzerinnen und Nutzer sehr früh in die Forschung gegangen sind, beziehungsweise die Kolleginnen das gemacht haben und Kollegen. Und um herauszubekommen, wenn wir uns dort in dem Markt, in dem Gesundheitsmarkt irgendwie platzieren, welche Angebote, welche Features werden zuerst gewünscht und haben dann auch diese Features zuerst umgesetzt. Und natürlich wäre es immer wünschenswert, wenn man noch schneller irgendwie wäre und noch schneller auf den Markt käme. Das ist so vielleicht der einzige Wehmutstropfen, den wir haben oder den ich auch sehe.
Lass uns doch gleich irgendwie auf das Thema AppCore, meintest du, heißt es, einsteigen. Wann ist es entstanden? Warum ist es entstanden? Wieso ist es immer noch da? Genau.
Okay. Tatsächlich ist es so, dass der AppCore schon vor meiner Zeit entstanden ist. Also auch da war das Thema schon ein Stück weit etabliert. Und warum ist es entstanden? Der ADAC hat relativ viele Apps. Ich glaube, im Store sind vom ADAC knapp 12 Apps verfügbar. Und diese Apps sollen natürlich irgendwo eine gleiche Qualität haben, was den Code betrifft. Die sollen idealerweise auch ein gewisses Look and Feel auch des ADAC übertragen. Und hinzu kommt, dass eben bestimmte Module auch immer wieder verwendet werden sollen. Hatte ich vorher ja auch ganz kurz gesagt. Einfaches Beispiel, Kartenmodul wird in mehreren Apps benötigt, dann wäre es nicht sinnvoll, das jeweils neu zu entwickeln, sondern letztendlich darauf zurückzugreifen, dass es einmal entwickelt wurde.
Ist das nicht dann auch eine Challenge auf der einen Seite, ja durch ein System wie AppCore, Module etc., natürlich über alle möglichen Apps zu schauen, dass die Apps sich gleich verhalten, dass der Codeaufwand reduziert wird etc. Und das clasht ja in gewisser Weise vielleicht auch mit einer gewissen Individualität der Apps und der Brand Experience. Also gab es da auch mal irgendwo Momente, wo ihr gemerkt habt, boah, irgendwie, das ist alles irgendwie nur mehr so ein Einheitsbrei und irgendwie hat ein Team gesagt, hier die Medical App, die steht aber für viel mehr als eine andere App. Also gab es da so Unterschiede auch?
Naja, also erstmal war es wichtig, dass man sich generell auch abstimmt aufgrund der Vielzahl der Apps, was die jeweilige Strategie der App ist. Und da haben wir mittlerweile ganz gute Austauschformate etabliert, wo die jeweiligen App-Owner auch miteinander sich die unterschiedlichen Roadmaps oder Themen vorstellen. Was den AppCore selbst betrifft, ist es mit Sicherheit so, Daniel, wie du sagst. Also es ist auf der einen Seite ein Gewinn an Codequalität, auch an Look and Feel. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es natürlich gewisse Abhängigkeiten gibt. Wenn beispielsweise ein Kartenmodul geupdatet werden muss, dann muss man schauen, wann welcher Release, welche App auch stattfindet, wann welches Update gefahren wird. Also man hat natürlich auch Abhängigkeiten dadurch, aber in Summe ist es aus meiner Sicht ein Gewinn.
Kannst du ein paar Einblicke geben zu generell Designsystemen beim ADAC, wo er da gerade steht? Gibt es ja auch das Buzzword UX Maturity.
Tatsächlich haben wir das Designsystem relativ stark ausgebaut, seitdem ich beim ADAC bin. Da hatten wir anfänglich eher nur Basisinformationen vorliegen, haben dann auch einen Toolwechsel vollzogen. Wir haben das jetzt bei ZeroHide gehostet und bauen sukzessive aus. Schauen auch, dass wir aktuell bleiben. Allerdings ist es natürlich schon so, dass wir noch viele Altlasten auch haben, sprich Anwendungen, alte Apps oder auch Teile auf der Website, die noch nicht den neuen Richtlinien oder Guidelines entsprechen. Das ist auch insofern etwas schwieriger in einem Unternehmen, das eine gewisse Größe jetzt auch hat wie der ADAC, weil dort auch die jeweiligen Fachbereiche für die jeweilige Anpassung zahlen müssen. Und das heißt, man nimmt in der Regel das, wenn man ein Feature sowieso anpasst, dann passt man auch das Design mit an.
Thema Product Governance, Product Operations. Es gibt viele Apps im Unternehmen über die Zeit, digital, User Experience, auch die digitalen Produkte wie die Apps sind natürlich immer wichtiger geworden fürs Unternehmen. Immer mehr Leute wollen wahrscheinlich auch mitsprechen, mitentscheiden. Also wie werdet ihr als Produktteams, die dann am Ende des Tages entscheiden müssen, welche Features sich weiterentwickeln, welche neuen Features vielleicht dazukommen, wie könnt ihr all diese Anfragen intern aus dem Unternehmen, von Stakeholdern, aber auch außen, von Nutzerfeedbacks, wie scannt ihr das alles und wie entscheidet ihr dann, okay, das hat jetzt Prio, weil man muss ja teilweise dann wahrscheinlich auch Nein sagen zu gewissen Stakeholdern, auch intern. Wie seid ihr da organisatorisch aufgestellt? Wie ist da eure Kultur, kann man fast schon sagen, die Produkte weiterzuentwickeln und ist es auch okay dann für viele, ein Nein zu hören oder ist es ein großes Politikum?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass wir relativ wenig Nein sagen müssen. Das liegt daran, dass wir da relativ gut planen können. Sprich, wir verplanen unsere Produktentwicklungsteams in der Regel immer auf einer Quartalsbasis. Wissen dann auch relativ frühzeitig, welche Themen wann umgesetzt werden sollten und skalieren dann auch entweder Teams hoch oder runter, aber das machen wir über externe Partner dann.
Okay, ja, vielen Dank. Kleiner Schwenk, Softwareentwicklung. Welche Tools verwendet ihr oder auf welche Plattformen, welche Technologien setzt ihr bei den 12 Apps? Ist es noch sehr, sehr viel native oder alles schon auf Web basiert?
Nein, tatsächlich sind es native Apps. Und bisher, also wir schauen schon immer mal wieder über den Tellerrand hinaus, wie die Entwicklung ist, haben uns aber bisher immer wieder auch entschieden, native Apps zu entwickeln.
Würdest du sagen, dass das auch einer der Gründe ist, wieso auch die App Experiences deswegen auch besser ist, weil es vielleicht hier und da noch einen Ticken smoother, einen Ticken einfach besser aufgestellt ist, als wie wenn ich jetzt webbasierte Technologien verwenden würde, Flutter etc.?
Ja, also ich glaube, das ist mittlerweile ja fast zu einer Glaubensfrage geworden, ob man nativ entwickelt oder nicht. Ich muss sagen, dass bisher zumindest die Vorteile noch überwogen haben und die Kolleginnen und Kollegen, die das auch, also wir haben da jetzt keine Vorgabe, dass man nur native Apps entwickeln darf, aber die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit dann auch beschäftigt haben, haben immer die Entscheidung auch getroffen und waren damit, glaube ich, rückblickend auch zufrieden.
Ich habe ja noch nie in einem größeren Corporate oder Unternehmen gearbeitet. Wir arbeiten ja immer nur mit diesen Unternehmen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn der ADAC, eben das Bild ist so positiv, alles ist irgendwie schön und die heile Welt und die Produkte sind alle auch sehr, sehr gut. 12 geile Apps habt ihr am Start, alle mit 4,8 plus Sternen unterwegs.
Nicht alle leider.
Ich manifestiere das schon in die Zukunft. Und genau, jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass der ADAC sagt, ja gut, läuft ja, dann können wir uns ja auf andere Bereiche konzentrieren. Wie schafft man denn der Spagat zwischen auf der einen Seite App-Core-Design-System alles irgendwie so auszusteuern, dass es mit minimalem Aufwand weiterentwickelt werden kann, dass man da oben bleiben kann in dieser Sternewelt, gleichzeitig aber auch Innovation ja zu fördern und zu pushen. Das heißt, wo kommt denn diese neue Inspiration rein? Du hattest es schon genannt mit dem Digital Campus etc. Gibt es da... Welche Programme habt ihr da? Wie fördert ihr neue Themen, dass ihr sagt, hey, lass uns mal alles neu denken. Wir brauchen die 12 Apps nicht mehr. Wir machen das in einer super ADAC-App.
Das ist tatsächlich ein Thema, was immer wieder auch diskutiert wird. Quasi eine App, die mehrere Use Cases beinhaltet. Und natürlich muss man das auch immer wieder kritisch hinterfragen. Wir haben mehrere Apps, die sich rund um das Thema mobil im Alltag kümmern. Auch da könnte man schauen, ob man gewisse Use Cases zusammenfasst, um den Nutzern Mehrwert zu schaffen. Letztendlich ist es so, dass wir bei innovativen Themen, hatte ich eingangs auch kurz erwähnt, ein Innovationsteam haben, die sich sehr stark mit innovativen Themen, wie der Name schon sagt, beschäftigen. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass aus der Strategie heraus viele Themen getrieben werden. Um nur zwei Beispiele zu nennen, wir haben einen Flugentschädigungsrechner beispielsweise gebaut und den auch erfolgreich gelauncht. Wir haben ein THG, also Treibhausemissionsquotenportal letztendlich aufgebaut. Das heißt, da passiert tatsächlich relativ viel. Es ist mitunter fast schon ja eine Menge, und wo man dann immer schauen muss, funktionieren die Sachen gut, passt das auch alles? Und da ist es auch so, gerade beispielsweise was das Thema Apps betrifft, dass es einen Produktstrategie- und Portfolio-Management-Kreis innerhalb des ADACs gibt. Das ist ein Meeting, was regelmäßig stattfindet, wo auch hochrangige Manager und auch die Vorstände im ADAC mit involviert sind, die dann auch über diese Themen sprechen. Welche Produkte brauchen wir, welche benötigen wir, welches Feedback auch von Nutzern haben wir dazu schon? Genau.
Wenn wir über die Qualität von User Experience sprechen, haben wir jetzt viel über Prozesse gesprochen und Methoden. Ich würde aber gerne auch mit dir noch einmal sprechen. Wir hatten schon angedeutet über das Thema, wie bringe ich denn User Experience und Brand Experience zusammen und somit über unsere Glaubenssätze. Und das wird jetzt ein angekündigter Home Run für mich, das einmal mit dir zu challengen. Du hast ja schon früh bei der Interhyp, warst du ja, wie eingangs erwähnt, Head of Brand Experience und UX. Ja, also auch bei der Interhyp wurde das, oder hast du das zumindest schon zusammen gedacht, machen aber noch nicht alle so. Wir sagen immer, User Experience ist Brand Experience. In der App, in der ADAC-App, die sollte sich nach der ADAC-Brand anfühlen, ja, nach all das, wofür der ADAC steht. Markenversprechen, Nutzererlebnis sollten idealerweise Hand in Hand gehen, idealerweise in der digitalen und in der analogen Welt, wie du schon gesagt hast, Customer Journey Mapping, dass an jedem Touchpoint, egal ob ich, wie mich der Mitarbeitende vom ADAC, der Pannenhelfer, die Pannenhelferin behandelt oder wie sich eben die App anfühlt, all das sollte einfach eine runde Sache sein und im Unterbewusstsein sich immer nach ADAC anfühlen. Erste Frage, siehst du das genauso? Zweite Frage, wie stellst du das beim ADAC sicher, dass vor allem natürlich in den digitalen Produkten, die alle sehr, sehr gut bewertet sind und anscheinend sich alle schon nach ADAC anfühlen, wie stellst du das in deiner Position sicher?
Gut, also ich sehe das genauso wie du. Damit ist die erste Frage beantwortet. Die zweite Frage, wie wir das sicherstellen, ist eine enge Abstimmung unserer Designerinnen und Designer, auch mit den Kollegen hier aus dem Brandmanagement im ADAC. Wir schauen, dass wir dort natürlich einen engen Austausch haben. Uns ist das wichtig, wir verstehen das auch letztendlich, unser Designsystem letztendlich als eine Fortführung der Corporate Design Richtlinien, die die Marke auch oder das Brand Management veröffentlicht. Und da ist es für uns sehr wichtig, dass wir über einzelne Themen mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen und uns auch abstimmen, beispielsweise was bestimmte Themen auch aus dem Designsystem betrifft.
Kannst du da vielleicht noch einmal kurz in die Tiefe gehen, wenn möglich, wie dann so eine Abstimmung tatsächlich aussieht? Ja, also kommt dann Brand oder Corporate Design und sagen, guck mal hier, das sind das ist unser Brand Guide, und dann sagst du denen, okay, das sind die Markenwerte, super, guck mal, so würde ich das nachher in die UX übertragen. Also wie müssen wir uns das konkret vorstellen?
Nee, tatsächlich ist es so, dass das im Endeffekt wöchentliche oder zweiwöchentliche Austauschrunden sind zwischen den Experten aus dem Markenteam und den Designern oder aus unserem Team.
Also kann ich nur ganz doll gratulieren, dass ihr das so macht. Glaube ich, sollte Benchmark sein für alle Unternehmen, die mit digitalen Produkten an den Markt gehen und sich ihrer Marke bewusst sind, ja, und wissen, wofür sie stehen. Tatsächlich einmal wöchentlich zu schauen, dass das zusammenpasst, glaube ich, das ist auf jeden Fall State of the Art. Aber wir wissen ja auch, dass du ein Vorkämpfer für dieses Thema bist. Und ich glaube, es wird in Zukunft noch wesentlich wichtiger, je mehr digitale Produkte und Services auf den Markt kommen, die Content-Flut durch AI tatsächlich, dass nachher die Nutzenden sagen, ich möchte mit einem Unternehmen und einem digitalen Produkt interagieren, wo ich immer das Gefühl habe, das fühlt sich nach diesem ADAC-Universum in eurem Fall gerade an. Und es ist einfach eine unique Experience, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und das macht einfach Sinn. Und das setzt sich auch einfach dann im Unterbewusstsein und ist dann auch ein Differenzierungsfaktor. Und ein Faktor, der dafür sorgt, dass die Menschen dann sagen, damit möchte ich gerne meine Zeit verbringen. Weil es einfach eine runde Sache ist und Sinn macht. Apropos Zeit verbringen, jetzt kommt eine ganz schräge Überleitung. Wie viel Zeit verbringt ihr denn noch im Büro? Ich würde jetzt gerne die Brücke zu New Work, weil das ist ja auch ein wichtiger Teil der digitalen Transformation, um erfolgreiche digitale Produkte und Services auf den Markt zu bringen, dort zu etablieren, wie du es geschafft hast mit deinem Team, braucht es Methoden, Prozesse, vor allem aber auch Kultur. Ja? Wie gelingt erfolgreiches agiles Arbeiten in einem Unternehmen wie dem ADAC? Welche Herausforderungen hast du da beim Thema Führung, Präsenz, Teamarbeit, Mitarbeitermotivation und so weiter?
Gut, agiles Arbeiten generell, also ich verstehe unter agilem Arbeiten vor allem, dass man jetzt aus Unternehmenssicht relativ schnell auf sich veränderte Rahmenbedingungen eingehen kann. Und das muss man dazu sagen, schaffen wir ganz gut über die Planung. Also sprich, dadurch, dass wir auf Quartalsebene planen, können wir auch jedes Quartal letztendlich unsere Teams neu aufstellen, auf neue Themen setzen. Und was das Thema New Work betrifft, ist es so, dass wir 50% der Zeit mobil arbeiten und 50% der Zeit in der Zentrale, wobei das auch ehrlicherweise von Ressort zu Ressort abweichen kann, wobei die 50% so die Mindestquote ist, die wir im Office sind. Jetzt musst du mir noch mal helfen, Felix, was waren die weiteren Fragen? Es waren mehrere, glaube ich.
Es waren mehrere. Vielleicht noch mal zum Thema Kultur, Organisationsdesign, wie seid ihr da aufgestellt? Oder ich meine, es funktioniert ja gut beim ADAC, ja? Wie seid ihr denn, wie ist das Unternehmen digital aufgestellt? Weil das, als Blueprint dafür, wie man erfolgreich auch digitalisiert und digitale Produkte am Markt positioniert.
Also tatsächlich, glaube ich, ist ein Erfolgsfaktor bei einem großen Unternehmen, wie es der ADAC ist, letztendlich dezentral aufgestellt zu sein. Sprich, wir haben einzelne Units, die mitunter beispielsweise dann auch eigene Product Owner, eigene User Experience Designer haben. Und da ist es dann wiederum wichtig, letztendlich die Klammer zu halten, also im Austausch zu sein, sich abzustimmen, viel miteinander zu kommunizieren, voneinander auch zu lernen. Aber ich glaube, dass das Dezentrale letztendlich ein Vorteil ist, was einem, wenn man es gut einsetzt, Geschwindigkeit bringen kann. Und zum anderen aber auch letztendlich eine gewisse Verantwortung dann auch in den Ressorts oder Fachbereichen beinhaltet.
Ja, kann ich unterschreiben. Gleichzeitig bringt Dezentralität, weiß ich gar nicht, ob das ein Wort ist, bringt ja auch dann eine Herausforderung mit sich in Bezug auf Wissenstransfer. Ja. Gibt es da Formate? Wie stellt ihr sicher, dass immer alle up-to-date, state-of-the-art wissen, was beim ADAC passiert, wie ihr arbeitet, an was ihr arbeitet, was wichtig ist, was der Plan ist, was die Ziele sind?
Ja, also tatsächlich so die übergeordneten Themen werden in verschiedenen Austauschformaten auch vorgestellt, auch von den Vorständen. Es gibt im Intranet Möglichkeiten, Sachen zu platzieren. Wenn es jetzt eher um operative Themen geht, also beispielsweise, wir hatten vorher das Thema App Owner oder auch einen Austausch zwischen User Experience Designern, da versuchen wir die Kolleginnen und Kollegen im Endeffekt zu motivieren, an Terminen natürlich teilzunehmen, Themen auch mitzubringen, Fragestellungen mitzubringen. Was meines Erachtens sehr wichtig ist, generell die Leute mit einzubeziehen, also gerade auch was das Designsystem betrifft, das funktioniert in größeren Unternehmen meines Erachtens auch nur, wenn man das als gemeinsame Aufgabe versteht. Und das heißt, wenn User Experience Designer aus einem anderen Ressort jetzt eben Probleme mit gewissen Elementen oder Modulen hat, dann braucht es eine gewisse Offenheit, dann müssen wir miteinander sprechen und schauen, dass wir Lösungen finden, die dann auch für alle passen. Und ich glaube, diese Formate sind letztendlich das Wichtigste und die Kommunikation ist das Wichtigste.
Apropos Lösungen, die für alle passen, ich möchte nochmal einen kurzen Schwenk zur Barrierefreiheit machen. Mhm. Denn da sind wir vorher nicht weitergekommen oder haben uns da irgendwie dann in anderen interessanten Themen verirrt. Aber du hattest es kurz erwähnt, eben, dass es ein wichtiger Baustein ist und natürlich für euch als Unternehmen, die ja auch einfach mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Personengruppen zu tun haben und die Apps ja auch viele unterschiedliche Leute ansprechen. Was beschäftigt euch da? Wo habt ihr auch gesehen, okay, auf der einen Seite denken wir müssen Apps so und so konzipieren und designen, weil sie irgendwie, damit sie irgendwie designtechnisch auch knackig aussehen und irgendwie auch dem App Store, dass das alles shiny ist. Auf der anderen Seite, okay, krass, irgendwie hier müssen wir ganz anders uns aufstellen. Die Buttons müssen eigentlich viel größer werden, die Schrift muss viel, also konträr dann der Ästhetik. Also wo gab es Themen, die euch da gekommen sind oder auch in Zukunft viel mehr beschäftigen werden, Insights, wo er sagt, das hilft uns einfach am Ende des Tages, dass wir noch barrierefreier aufgestellt sind. Genau, und vielleicht eine Erkenntnis war oder so. Ja,
ja, also tatsächlich hat eine Kollegin aus meinem Team sich sehr frühzeitig mit dem Thema beschäftigt, bereits 2020. Und dort auch erste Analysen quasi beauftragt der Website. Und da haben wir schon gesehen, okay, das ist ein größeres Thema und geht natürlich über Themen wie Tastatursteuerung, die wir dort ja verbessert haben oder optimiert haben, weil die nicht überall gut funktioniert hat. Aber auch beispielsweise, was das Design betrifft. Wir hatten aus dem erweiterten Farbspektrum einen Blauton, auf dem weiße Schrift platziert ist und der Blauton war nicht kräftig genug, sodass der Kontrast nicht stark genug wiederum gewesen ist. Und da war dann wiederum das extrem hilfreich, auch mit den Kollegen aus dem Brandmanagement zu sprechen, weil letztendlich sich dann ja das Brandmanagement entschieden hat, dann auch die Farbe beispielsweise anzupassen. Und das ist eben meines Erachtens ja wichtig, dass man da die Offenheit hat. Zum einen ist es ja eine gesetzliche Anforderung dann ab dem nächsten Jahr, aber nichtsdestotrotz hilft das, glaube ich, auch allen Nutzerinnen und Nutzern, wenn wir so barrierefrei wie möglich unterwegs sind. Und für uns ist jetzt aktuell eher der Punkt, dass wir sagen, die Anwendungen, die noch nicht analysiert werden, müssen noch analysiert werden und dann natürlich entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden und gleichzeitig, das wird ein Stück weit auch eine Herausforderung, das haben wir jetzt auch schon in der Vergangenheit gesehen, das so zu, ja, so in den Produktentwicklungsprozess zu integrieren, dass es nachhaltig ist. Weil wir haben, als wir die ersten Analysen gefahren haben, 2020, dann Sachen umgesetzt, haben dann auch eine Checkliste entwickelt für die Entwicklungsteams, haben dann aber auch bei einer zweiten Analyse gesehen, bestimmte Sachen sind noch nicht oder wurden dann wieder was, oder es wurde was Neues entwickelt, was nicht hundertprozentig barrierefrei ist.
Ja, ich glaube, da ist halt der Workflow ganz wichtig, wie man sich da aufstellt, wie man das Ganze in den Prozess implementiert, vor allem natürlich auch mit externen Partnern. Das heißt, ihr gebt Vorgaben vor, es gibt die Referenz-Apps etc., Ziele, alles Mögliche, auch für externe Agenturen und die sind ja dann auch erstmal am Konzipieren, am Designen und müssen das ja auch irgendwie sicherstellen. Das ist sicherlich eine größere Herausforderung. Habt ihr spezielle Tools, die ihr verwendet, die du nennen kannst für das ganze Thema Barrierefreiheit oder auf der einen Seite, um die Sachen zu testen, auf der anderen Seite vielleicht Tools, die ihr selber nutzt, um es halt besser managen zu können?
Ja, wir hatten verschiedene Tools mal uns angeschaut, sind da aber auch noch in einem Auswahlprozess, deswegen würde ich jetzt da kein Tool-Anbieter nennen. Genau. Aber was für uns wichtig ist, weil du vorher auch das Thema Design-System in dem Kontext angesprochen hast, wir versuchen, und ich sehe das auch als eine Möglichkeit, gerade Anwendungen, die vielleicht schon älter sind, die in die Jahre gekommen sind, barrierefrei, aber dann auch designsystemkonform zu gestalten an, weil jetzt ist ein guter Zeitpunkt, bis Juni nächsten Jahres sollten ja dann die Anwendungen barrierefrei sein. Und gerade eben, wenn man jetzt auf das Designsystem, unser Designsystem schaut, schauen wir und denken alles barrierefrei mit, prüfen die Kontraste, prüfen die Schriftgrößen und ja, von daher gesehen, glaube ich, ist das ein ganz guter Ansatzpunkt oder Anlass, die Themen nochmal anzuschauen.
Definitiv. Ich meine, das ist einfach ein Thema, das nicht mehr wegzudenken ist und einfach Teil der Experience ist. Eigentlich schon immer war, nur es hat irgendwie erstmal diesen politischen Druck auch gebraucht, dass es jetzt immer mehr einfach auch Thema wird und man auch dazu gezwungen wird. Und so wie du sagst, dass man natürlich etwas aus was testet, dann kommt irgendwie ein Blauton raus, den man eigentlich abändern müsste, dann irgendwie der Austausch mit Brand und dieses ganze Zusammenspiel von allen Leuten und allen Verantwortungen, die dann am Ende dazu führen, dass das Produkt dann aber die Farbe geändert wird und somit das Produkt besser wird, das gehört halt dazu, ja. Also wir waren auch schon in einigen Pitches, wo wir eine Kreativarbeit abgeben mussten, wo wir gesagt haben, naja, eure Farbe in unseren ein, zwei Wochen, wo wir getestet haben, kam halt eigentlich raus, dass die Farbe nicht wirklich funktioniert, ja. Und dann sind wir uns aber auch, sind uns auch Leute gegenüber gesessen, die dann gesagt haben, okay, das heißt, ihr würdet jetzt die Brand, diese eine Brandfarbe ändern, wo wir gesagt haben, ja, oder halt drüber sprechen oder testen oder was auch immer. Und da hat man aber gemerkt, dass es eher so einen negativen Aspekt hatte, so, hä, Brand greifen wir auf gar keinen Fall an, so. Aber genau das muss passieren, der Diskurs darüber und die Vor- und Nachteile und was das alles bedeutet, dann auch in der Entwicklung und Anpassung. Von dem her, ja,
das ja, ist sehr, sehr gut. Total, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist bei uns auch dankbar, jetzt erstmal mit den Primärfarben Schwarz und Gelb, das bietet einen guten Kontrast. Von daher gesehen kann ich auch Markenverantwortliche verstehen ein Stück weit, wenn das dann um die Primärfarben geht, dass die da Diskussionsbedarf haben, aber meines Erachtens, also ich stimme dir da total zu, Daniel, die Diskussion muss man führen.
Genau. Ja. Wir müssen auch die Diskussion darüber führen, warum die ADAC Pannhilfe-App noch nicht auf der Vision Pro verfügbar ist und wo die Zukunft hingeht. Das heißt, lass uns gerne mal da einen Schwenk auf die nächsten Jahre geben. Was macht ihr alles? Welche Technologien und Trends interessieren dich persönlich? Interessiert den ADAC, KI oder KI, wie man so schön sagt in Deutschland? Ja, AR, ja. VR, alles Mögliche.
Also tatsächlich am meisten beschäftigt uns jetzt aktuell das Thema künstliche Intelligenz. Zum einen, weil es Auswirkungen natürlich auf unser, ja, auf unseren Produktentwicklungsprozess haben wird, auch wie wir unseren User Experience Prozess, wenn man so will, leben werden, auch das. Das sind wir allerdings viel eher noch, wenn ich auf das Gesamtunternehmen schaue, am Ausprobieren. Wir testen viel, wir testen mal mit Bildern, mit Kampagnen, mit Texten. Und was den Produktentwicklungsprozess betrifft, sind wir eher dabei zu schauen, okay, welches Tool könnte uns vielleicht, welches KI-basierte Tool könnte uns im Produktentwicklungsprozess unterstützen und mehr Effizienz dann dort auch reinbringen. Und ja, tatsächlich ist so, dass das Hauptthema oder Kernthema, was uns jetzt, glaube ich, die nächsten Monate und auch Jahre begleiten wird.
Du hast schon richtig gesagt, viel testen, so wie ich mir das jetzt beim ADAC vorstelle, waren natürlich alle on fire, super positiv, gab überhaupt keine Probleme mit künstlicher Intelligenz. Hast du da auch gemerkt, okay, das ist auch vielleicht ein Thema, das zu Spannungen führt, wo man sagt, boah, weiß ich nicht.
Ja, natürlich. Also natürlich führt das zu Spannungen, weil also alleine, wenn man, ich glaube, vor 2 Wochen hat der Internationale Währungsfonds eine Studie zum Thema künstliche Intelligenz veröffentlicht und welche Bedeutung oder Auswirkungen das auf die Gesellschaft haben wird mit dem Thema Arbeitslosigkeit, längere Zeiten, also dass nicht nur man einen kurzen Zeitraum vielleicht mal arbeitslos ist, sondern eben eine längere Zeit arbeitslos ist. Das sind natürlich schon Themen, die die Kolleginnen und Kollegen mitunter auch sehen. Und man muss sich dann natürlich selber auch, man muss schauen, wie sieht der Job, wie wird sich der Job wandeln, wird es die Anzahl auch an Personen benötigen. Das sind jetzt Sachen, die wir heute, glaube ich, noch nicht sehen können zu 100%, aber die natürlich schon eine gewisse Sorge oder Angst auch schüren können und die auch dazu führen, dass nicht jeder so Themen gleich umarmt. Gleichzeitig ist es so, dass man sich auch der Technologie, und ich glaube, das ist dann wiederum aber das Positive auch, nicht verschließen kann. Mhm. Man sieht auch die positiven Aspekte, dass es eben das Leben ja ein Stück weit einfacher machen kann.
Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch speziell in eurem Fall, kann das auch die vermeintlich positiven Aspekte von künstlicher Intelligenz, beispielsweise, also aktuell ist es so, ich habe einen Unfall und ich bin ja gar nicht davon ausgegangen, dass ich einen Unfall habe, und öffne die ADAC-Pannenhilfe-App und mir wird geholfen. Wenn ihr natürlich jetzt als Unternehmen entscheidet, künstliche Intelligenz kann eigentlich uns schon sagen, hier, der Daniel fährt nach Kroatien, die Chance, dass er hier in dieser einen Kurve aufgrund der ganzen Parameter dieser ganzen Welt und meines Autos einen Unfall haben wird, ist bei 15% so, dann ist das eine interessante Info, die ich aber vielleicht als Nutzer gar nicht haben möchte, dass ich weiß, okay, wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit, dass ich auf 5 verschiedenen Teilstrecken auf meiner Reise theoretisch einen Unfall haben könnte, ist natürlich sehr gut zu wissen von künstlicher Intelligenz-Seite, aber hilft vielleicht auch nicht dann dem Reisenden, weil dann brauche ich die ganze Zeit die Medical App und kann mal flimmern. Aber ich glaube, da steckt sehr, sehr viel dahinter, was man nach außen zu euren Nutzern und Nutzerinnen spielen kann, aber auch, was euch intern hilft, um vielleicht zu sehen, okay, jetzt ist Urlaubsphase, jetzt ballern hier alle los in Süden. Das ist hier der Hotspot, wo es wahrscheinlich zu vielen Themen kommen könnte und ihr da eben schon viel predicted bekommt.
Total. Und da gibt es tatsächlich auch ein Projekt, Smart Connect heißt das. Da versuchen wir quasi vorab herauszufinden, bei welchem Auto könnte es Probleme geben, ähnlich wie du es geschildert hast. Jetzt nicht vielleicht auf welchem Streckenabschnitt, aber wo man vielleicht einen Hinweis bekommt, bevor du jetzt fährst, check mal das besser. Ist aber noch in der Projektphase.
Super, Bernd, tausend Dank. Wir schauen gerade noch in die Zukunft. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Wo geht denn die Reise hin für den ADAC im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, also spannende Frage. Ich kann da ja nur für mich und mein Team antworten. Ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir haben sehr viele Produkte, sehr viele Themen, an denen wir arbeiten. Der ADAC selber schaut auch, dass er stärker in die Bereiche Gesundheit und auch zu Hause wächst. Beispielsweise launchen wir jetzt heute auch eine Hausratversicherung prüfen dort auch, wie wir dort letztendlich den Markt beackern können. Was das Thema User Experience betrifft, wird spannend sein, wie das Thema künstliche Intelligenz uns unterstützen wird in unseren Abläufen und wie wir natürlich das Thema noch weiter im ADAC platzieren können und auch die Bereiche, die vielleicht noch nicht so weit sind bei den Themen, auch unterstützen können, das Thema selbst voranzutreiben.
Jetzt hatten wir kurz angedeutet, es verändert sich unsere Industrie, unsere Profession verändert sich massiv auch durch künstliche Intelligenz. Welche Ratschläge würdest du denn jungen Fachkräften geben, die eine Karriere anstreben im Bereich digitale Produktentwicklung und UX? Wie sind die resilient und fit für eine Zukunft mit sehr viel AI-Support wahrscheinlich?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal trotzdem eine gute Basis zu haben, also sich Wissen anzueignen, weil künstliche Intelligenz zumindest heute wird einen erstmal, wenn man sich die gängigen Tools anschaut, unterstützen können und noch nicht alles abnehmen können. Von daher gesehen, glaube ich, ist es wichtig, einfach sich viel Wissen anzueignen und vom Mindset her auch offen zu sein, neue Sachen auszuprobieren und auch veränderungsbereit zu sein, weil wir wissen nicht, wohin uns das letztendlich auch führen wird, welche Profile man zukünftig braucht, wie viele Personen man dann für bestimmte Themenfelder auch benötigt. Von daher gesehen, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, wenn man sich jetzt mit einem Karriereschritt in dem Bereich beschäftigt, offen zu sein, zu schauen, wie man da oder veränderungsbereit auch ist.
Absolut. Bernd, wir kommen zum Ende. Wo können denn unsere Zuhörenden noch mehr über das, was du tust, was du denkst und über den ADAC erfahren?
Also über den ADAC erfahren am besten auf den Social-Media-Kanälen, beispielsweise das ADAC. Wir sind da auf allen gängigen vertreten. Was mich persönlich betrifft, können die ja, können Interessierte mich über LinkedIn, Xing oder sonstige Social-Media-Plattformen kontaktieren. Genau.
Perfekt. Kann ich nur empfehlen, dir auch auf LinkedIn zu folgen. Gut, unsere Abschlussfrage wie immer. Was wünschst du dir für unsere gemeinsame digitale Zukunft?
Was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir für letztendlich alle Menschen, dass ihnen die digitale Zukunft ja das Leben einfacher macht und auch besser macht. Sprich, gerade wenn wir jetzt eben, wir hatten das Thema künstliche Intelligenz angeschnitten und angesprochen, wenn wir da drauf schauen, da besteht durchaus ja die Gefahr, wenn man so hört, dass das dazu führen kann, dass bestimmte Jobprofile vielleicht ja, sich verändern oder vielleicht auch komplett ja, überflüssig werden, ist jetzt ein vielleicht zu starkes Wort, aber sich sehr, sehr stark verändern werden. Und ich hoffe einfach, dass die digitale Zukunft einfach den Menschen, ja, eben, wenn man so will, das Leben einfacher macht, ihn, oder das Leben besser macht und einfacher macht, ja.
Und daran können wir ja zum Glück jeden Tag mitarbeiten.
Ganz genau.
Wunderbar. Bernd, tausend Dank für deine Zeit. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Felix. Bis dann.